Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Ich würde schon sagen, auch dann doch das Geschenk, dass ich halt meine Hobbys zum Beruf gemacht habe. Und das geht ja dann noch über Backspin hinaus. Ne? Ich liebe Fußball und ich habe es dann geschafft, Fußballformate und Content zum Beruf zu machen. Ich bin American Sports Fan. Alle, NFL, NBA, Major League Baseball, NHL. Ich bin da überall drin. Und ich habe es dann immer mehr geschafft, das zu meinem Business zu machen. Sodass ich meinen Privatkonsum von, ich fahre mit ein paar Jungs ins Fußballstadion, einfach zu, ja okay, ich fahre mit ein paar Jungs ins Fußballstadion, aber ich mache es mit einem Partner und mache daraus eine Kooperation, es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Da geht es um Dinge wie, dass du einmal positiv an die Sachen rangehst, dass du schon auch lösungsorientiert bist. Ich mag nicht lamentieren über Probleme. Wir haben alle Probleme, ich habe eine Menge Probleme. Und trotzdem bringt es mich nicht, mich darin zu verlieren. Ich muss nach vorne gucken, muss überlegen, was ist denn der nächste Schritt. Plus, was ist der Antrieb für das, was du machst?
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2018. Ich darf mutigen Menschen gute Fragen stellen. Mit mehr als 300 habe ich hier schon gesprochen. Und ich freue mich sehr, dass heute Nico Backspin bei mir ist. Ich habe Nico in Hamburg besucht bei Serviceplan im House of Communication, denn dort ist er aktiv seit einer Weile als Head of Serviceplan Culture. Das heißt, sie beraten Unternehmen dabei, die Hip-Hop-Kultur zu verstehen und was Hip-Hop mit dem New Work Chat zu tun hat, das klären wir heute. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir über Hip-Hop sprechen, denn auch ich bin durch die Hip-Hop-Kultur sozialisiert und das hat ganz viel mit den Themen zu tun, über die wir auch in der neuen Arbeitswelt sprechen, interessanterweise. Es geht um Kollaboration, es geht um Respekt, also auch um Werte, es geht um Kreativität, es geht um Community Building und all diese Themen haben auch Nico schon bewegt. Wir sprechen über seine interessante Story in Hamburg. Er kam als Journalist zum legendären Backspin Magazin und hat es dann in die digitale Welt gebracht, hat Social Media aufgebaut, mittlerweile ein unfassbar reichweitenstarkes Medium. Aber Nico ist nicht nur im Hip-Hop unterwegs, sondern auch auf anderen Spielwiesen, auch im Sport. Und wir sprechen darüber, wie er das alles schafft, was ihn motiviert und was ihm auch hilft, produktiv zu sein. Und dann kommen wir natürlich am Ende auch zurück zu Serviceplan, zu dem ganzen Thema Cultural Marketing. Wie geht das eigentlich? Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall bei der Aufnahme bei Serviceplan in Hamburg. Ich glaube, das hört man. Und wir hören uns dann später nochmal wieder. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Nico heute da ist. Ich bin, besser gesagt, bei ihm in Hamburg.
Moin, schön, dass du da bist. Ich hoffe, die Räumlichkeiten gefallen dir.
Schön, dass ihr mich hier in die Zentrale eingeladen habt, am Baumwall in Hamburg, bei Serviceplan sind wir nämlich. Mhm. Für die, die das heute nicht sehen können, erklär doch mal, wie sieht's hier aus? Was erlebt man hier?
Ist ja für mich auch quasi noch eine neue Welt. Ich komme ja nicht aus der Agenturwelt und habe ja, wenn dann, nur ab und zu mal Termine in solchen schönen großen Häusern gehabt. Jetzt darf ich hier mit so einer Karte in jedes Hock, Haus der Kommunikation von Serviceplan eintreten. Und so oft ich es halt auch beruflich durch meine Termine, die ich und wie ich unterwegs bin, schaffe, bin ich halt auch hier. Am Baumwall, schönes altes Gebäude, hat auf jeden Fall auch eine Geschichte, die ich dir jetzt nicht erzählen kann.
Dauert ein bisschen zu lang.
Ja, genau. Ja, aber auch mit das Haus selber. Ich habe es aber auch schon vorher kennengelernt und muss sagen, es hat eine sehr schöne Atmosphäre. Dass die Serviceplan selber von der Philosophie Haus der Kommunikation heißt es ja schon, möchte das kommuniziert werden, deswegen wird versucht, es so offen wie möglich zu gestalten. Und auch und zum Beispiel und mit dieser Bar hat es ein sehr schönes Ambiente. Ich habe da auch ganz oft einfach, also wenn du Meetings machen möchtest und so, setz dich einfach unten zum Kaffee hin. Das ist schon nochmal anders, als rauszugehen oder in irgendeinem Konferenzsaal.
Genau, man kommt rein, es ist sehr offen, man zieht sich einen Kaffee, man hat große Fensterfronten, man schaut raus in die Hafen City Speicherstadt. Da habe ich ja mal gearbeitet, 2009, 10 und 11. Daher kenne ich und mag ich auch die Ecke hier sehr gern. Ja, Nico, wir haben einiges zu besprechen. Ich folge dir auch schon seit einer ganzen Weile und habe mir schon länger mal gesagt, den würde ich gern mal ausquetschen. Heute ist es soweit. Ich hoffe, du bist gut angeschnallt.
Let's go.
Meine mittlere Tochter, die supportet mich ein bisschen bei diesem Podcast und spricht das Intro ein. Das ist so ein bisschen der Signature-Move. Also ehrlich gesagt hat die Älteste damit angefangen, irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Dann habe ich die Mittlere verpflichtet.
Die sich noch nicht wehren konnte.
Ja, und die hat jetzt auch schon langsam
keine Bock mehr.
Motivationsprobleme. Und ich habe ja zum Glück noch eine dritte.
Ja, wollte ich gerade sagen, du musst dann noch eine Menge Kinder machen, damit du das die nächsten 20 Jahre noch durchziehen kannst.
Den Podcast, ja. Genau. Und dafür, dass sie das macht, dürfen meine Gäste und Gästinnen im Gegenzug erklären, was sie so machen, sodass sie das versteht. Was würdest du ihr sagen? Was machst denn du so?
Das ist die fieseste Frage, die du mir stellen kannst. Weil wenn ich versuche, Leuten zu erklären, was ich mache, konnte ich das früher machen mit, ich mache irgendwas mit Medien. Und jetzt mache ich irgendwas mit Marketing. Und beides irgendwie zusammen. Ich glaube, ich versuche dir das jetzt mal so schnell und so kompakt wie möglich zu packen, zu verbauen. Das habe ich noch gar nicht so oft gemacht.
Schön.
Aber eigentlich bin ich ja ein Geschichtenerzähler.
Mhm.
Ich würde nicht Journalist sagen, das mag ich. In dem Begriff mag ich nicht in der Welt, in der wir unterwegs sind. Auch nicht Musikjournalist. Ja, ist fair, aber nee, irgendwie, ich bin mehr Geschichtenerzähler. Und bin jetzt aber mit dieser Fähigkeit in eine Welt gegangen, in der es darum geht, Marken und Kulturen zusammenzubringen. Und dafür zu sorgen, dass Marken, die cool werden wollen, die Kultur, in die sie rein wollen, mit Respekt behandeln, indem sie nicht einfach nur reingehen, sondern indem sie Geschichten erzählen. Im Prinzip versuche ich also, das Geschichten erzählen aus meiner alten Welt in diese Marketingwelt noch mit hineinzubringen. Und mein Titel ist der offizielle Managing Partner hier bei Service One Culture, aber eigentlich Chief Cultural Officer. Und das bringt so ein kleines bisschen auf den Punkt. Denn das bin ich irgendwie in allen Richtungen. Ich war und bin immer so ein bisschen in der Mitte, bin so der Gatekeeper, das Verbindungsglied zwischen den Welten. Und vielleicht bringt es das auf den Punkt.
Jetzt bist du ein Offizier.
Jetzt bin ich ein Officer, genau. Ich sage auch immer so ein bisschen, was die Agenturwelt angeht, bin ich eher noch Praktikant. Und das ist ein langes Praktikum, aber gut, kann es auch mal 2 Jahre Praktikum machen. Ich bin jetzt am Ende des ersten Jahres, fühlt sich aber immer manchmal noch so an, weil da natürlich Strukturen sind, mit denen ich in meinem ganzen Leben noch nichts zu tun hatte und die ich in der Position, die ich habe, eigentlich alle schon seit 10 Jahren gelernt haben müsste. Das macht es manchmal noch challenged. Challenging, aber ich fühle mich sehr wohl hier.
Da sind wir schon mittendrin im Thema Arbeit, wie ist Arbeit organisiert, wie stellen wir uns drauf ein, wie bringen wir uns da auch ein mit unseren Erfahrungen, mit unserem Erscheinungsbild. Du läufst ja ganz normal, so wie du halt bist, mit deinem Cap rum, so wie du auch auf eine Party gehst, oder? Du bist halt du.
Ja.
Das ist ja in der Arbeitswelt nicht immer so.
Ja, ist ganz lustig auch. Normalerweise bin ich ja dann auch viel Jogginganzug. Mein eigenes Bauchgefühl sagt mir manchmal, okay, vielleicht solltest du ja nicht jeden Tag im Jogginganzug auflaufen. Heute war auch noch so ein offizieller Termin. Was heißt halt offiziell? Da war so eine kleine Domi, heißt das hier, so eine Veranstaltung, die sehr toll sind in diesem Haus, weil da so Impulse gesetzt werden. Marvin Willoughby von den Hamburg Towers war heute da, hat gesprochen. Das sind dann Dinge, wo ich schon darauf achte, dass ich jetzt so...
Die gute Sweatpants.
Ja, dann schon mal vielleicht eine Jeans anziehe oder sowas alles. Trotzdem, und das klingt jetzt alles so bescheuert, wenn wir wieder darüber reden, es geht eigentlich eher darum, dass ich meine Karriere auch den Weg dahin geschafft habe, wo ich bin, ohne darauf zu achten, welche Konventionen ich an einem Punkt erfüllen muss, sondern 100% bei mir selber geblieben bin. Und mein USP ist nun mal Kappe, Bart, zumindest habe ich das die letzten jetzt fast 10 Jahre so gebaut. Und dann halt Hip-Hop. So. Und wenn das eine Jogginghose ist, ist es eine Jogginghose. Wenn das Sneaker sind es immer so. Wenn es eine Jeans ist, von mir ist auch eine Jeans. Aber ich versuche nicht, etwas zu entsprechen, nur weil ich in eine neue Welt eintauche und hier im Hemd und im Pulli aufzutauchen oder so.
Aber gibt es auch Anlässe, wo du einen Anzug anziehen würdest?
Muss.
Ein Bandpitch.
Nein, das nicht. Das Gute ist ja, die Rolle, die ich hier habe, ist halt genauso beschrieben.
Ja.
So, das ist, am Ende bin ich Nico Becksmann. Aber natürlich, und ich finde, das ist dann auch eine Frage von Respekt in die andere Richtung. Genau wie das ja auch eine Frage von Respekt ist, wie du in ein Arbeitsumfeld einsteigst. Ne? Ich Deswegen ist dieses Rumreiten auf der Jogginghose auch eher so fast ein bisschen Quatsch hier gerade. Aber natürlich gibt es so Events wie, letzte Woche war das gerade der Innovation Day und dann wird da der CMO, in der CMO-Gala, der CMO of the Year gewählt. Da kann ich in Kappe und Jogginganzug auflaufen. Das ist ja respektlos der Veranstaltung gegenüber. Und dann trage ich natürlich auch einen Anzug. Auch wenn das dann in meinem Leben, sagen wir in den letzten 10 Jahren, sehr seltene Momente gewesen sind, von denen der Serviceplan dafür sorgt, dass es mehr stattfindet, als ich es vielleicht vor einem Jahr noch erwartet hätte.
Kennst du auch den Wolfgang Grupp, ne, der bei Trigema lange der Chef war, der ja immer seinen Anzug anhatte und betont hat, wie wichtig ihm das ist. Und da wurde mal gefragt, warum er den immer anhat. Also ich glaube auch fast privat hat er den an. Ich glaube, er steht auch auf und zieht den an, auch zu Hause.
Ich glaube ja auch, das ist aber auch einer, den machst du einen Reißverschluss auf und dann schlüpfst du so rein in den Anzug.
Und er meinte jedenfalls, das ist eine Wertschätzung für mein Gegenüber. Das ja. war seine Erklärung.
Stimmt auch. Und es ist, ich glaube, es gibt ja auch noch, guck mal, Karl Lagerfeld hat gesagt, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und 10 Jahre später verkaufen die Jogginghosen bei Lagerfeld. Ist ja die Frage, was und wie du es machst und auch welcher Zeitgeist und welche schon auch Fashion ist zu groß gesagt in dem, aber vielleicht welche stilistischen
Zeitgeist
ja. da mit drinstecken. Und dass wir nicht von einer ausgelatschten grauen Jogginghose mit Löchern in 3XL sprechen, ist ja auch klar. Aber, und ich finde, das ist das Schöne an der heutigen Welt, auch in der ich hier bin, ne? Ich merke viel Offenheit und ich war auch schon in anderen Branchen unterwegs, wo auch Etikette nochmal eine ganz andere Phase hat. So, wenn du auf Messen unterwegs bist und alle laufen im Anzug rum, ändert das nichts daran, worum es geht. Ich finde, das ist an der Stelle Quatsch. Du musst nicht Leute versuchen zu verkleiden. Solange du authentisch und ehrlich in dem bist, wie du auftrittst, wirst du in meinen Augen auch stärker in dem, was du machst. Und wenn du ein Haus hast, was das angeht, dir den Freiraum gibt, dich selber als Person zu entfalten, dann wirst du im Team stärker. So. Und ich glaube, das mache ich einfach organisch aus meiner Welt, sehe aber hier auch genau das bei den Menschen. So, deswegen kommen sie gerne her.
Also unterschreibe ich zu 100%, weil ich glaube, immer dann, wenn wir versuchen, uns in irgendwelche Rollen reinzupressen und den Erwartungen anderer gerecht zu werden, dann kann es nicht gut werden. Dann werden wir auch nicht so richtig wirksam mit unseren Stärken, weil wir uns irgendwie immer so reinzwängen, glaube ich. Und wenn wir einfach wir selbst sein können, bestenfalls natürlich auch mit einer gewissen Kompromissbereitschaft, irgendwo gehört sie am Ende auch dazu. Aber ich hatte auch immer den Eindruck, wenn ich so deine ganze Arbeit verfolgt habe, du warst immer du. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass du irgendwo hingehen würdest, wo du dich komplett verändern müsstest.
Nee, ich habe natürlich auch in jungen Jahren Situationen gehabt, wo ich vielleicht nochmal anders versucht habe, Dingen zu folgen, ohne selber zu wissen, wofür ich eigentlich stehe. Aber das habe ich über die Jahre geschafft, da einen klaren Fokus darauf zu finden. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen und in diesem Haus ein Gespräch darüber führen und halt so einen fast schon quatschigen Einstieg über Jogginghosen haben, weil das 100% im Prinzip doch von dem widerspiegelt, welchen Weg ich gemacht habe. Denn ich bin ja hier, weil ich bin. Weil ich Nico Backspin bin und weil Serviceplan die Idee hatte, mit mir gemeinsam etwas zu bauen. Es geht um Urban Culture, es geht um Subkulturen, dort ein richtiges Angebot zu schaffen. Und dazu braucht es wahrscheinlich Menschen wie mich, die sind, wie sie sind. Und auf der anderen Seite, und das ist halt auch die Wertschätzung, die ich hier seit Sekunde 1 bekomme, ein Respekt dafür, dass man ist, wie man ist. Und sich dann in der Mitte zu treffen und gemeinsam zu überlegen, ja okay, wie machen wir daraus jetzt was Cooleres?
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentale Gesundheit und mentales Wohlbefinden. Immer mehr Unternehmen nähern sich langsam diesem Thema und bieten den Mitarbeitenden Unterstützung an, denn wir wissen, das Thema Mental Load wird wichtiger und auch die mentale Belastung wird immer größer, nicht nur durch die Krisen im Außen, sondern auch durch die Verdichtung der Arbeit. Und hier kann also Open Up einen wirklich wichtigen Nutzen stiften mit einer Plattform, auf der Mitarbeitende sich informieren können rund um die Themen, die uns bei mentaler Gesundheit eben beschäftigen. Wie gehen wir mit Druck um? Wie gehen wir mit Erwartungen um? Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie gehen wir aber auch mit Erschöpfung um? Und es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, mit PsychologInnen zu sprechen in mehr als 30 Sprachen. Und das ist ein wunderbares Angebot, das man als Arbeitgeber und Geberin den Mitarbeitenden machen kann. Checkt das gerne mal aus. Auf openup.de/unternehmen gibt es alle Informationen dazu. Und in den Shownotes gibt es selbstverständlich auch den Link.
Werbung Ende.
Und ich glaube auch, dass immer mehr Unternehmen sich da auch geöffnet haben für die Individualität der Leute einfach. Also ich glaube, das ist jetzt schon anders als auch noch vor 10 Jahren, auch in der Agenturwelt. Da habe ich es auch so kennengelernt. Du musst halt hingehen, arbeitest, Überstunden gab es nicht. Und dann kannst du auch gerne wieder gehen. Und wenn es nicht gut genug ist, dann wirst du auch ersetzt. Und heute schaut man, glaube ich, ein bisschen anders drauf, muss es aber auch, ne, in Zeiten des Fachkräftemangels.
Ja, ich glaube auch einfach, das ist dann auch wieder eine Frage, wir kommen sehr oft wahrscheinlich hier auf Respekt.
Ja.
Und das ist auch der Respekt dem Arbeitnehmer gegenüber und dem, was er mit einbringt. Das ist ein Geben und Nehmen, da müssen beide Seiten auf jeden Fall auch immer einen Schritt auf einen zugehen. Aber es scheint ja, und da bin ich gar nicht so drin, aber in der Vergangenheit schon so, Gründe gegeben zu haben, warum man mehr aufeinander zugehen muss, um das Arbeitsverhältnis oder die Situation, in der man sich befindet, zu verbessern. Ich habe hier im Haus zum Beispiel auch, mein erster Kontakt war ja Serviceband Bubble, die Lead-Agentur für O2. Und Lars Holling ist mein erster Ansprechpartner gewesen, ist ja einer der Geschäftsführer davon. Und so die Art und Weise, wie er Agentur führt, das kannte ich vorher so nicht. Und das fand ich, oder die drei, zu dritt sind sie ja. Aber das fand ich spannend. So. Und habe gemerkt, okay, da sind Impulse drin. Hm. So. Der Typ ist auch ein Hip-Hop-Dude. Und wahrscheinlich ist es deshalb auch so ein Fit gewesen, den ich auch fühle. Und ein kleines bisschen von der DNA, die mich ausmacht, die ich dann da gesehen habe, in der Art und Weise, wie sie Dinge machen wollten. Und das ist wiederum schön zu sehen in dem Weg, den ich jetzt auch gehe. So. Du kannst diese Veränderungen durch Kultur quasi sehen und erleben, habe ich das Gefühl.
Ja, ganz witzig, ich bin ja jetzt immer mal wieder auch als Speaker unterwegs und erzähle so ein bisschen über das Thema Future of Work. Und da gab es mal eine Anfrage, ist auch schon 2 Jahre her oder so, ich glaube von der Handelskammer aus, irgendwo bei Göttingen war das, glaube ich. Und klar, ich sag, ich komme gerne, ich erzähle was und bin dann da und der Kollege dort begrüßt mich und war irgendwie total happy. Ich denke, warum? Und dann sagt er, kennst du mich noch? Ich sag, leider nicht. Er stand auch wirklich im Anzug da, weil wir gerade bei dem Thema sind. Ja, ich bin's, MC Novi. Und da klingelte tatsächlich was. Wir hatten nämlich mal in der Nähe von Schwerin, das muss so 2001 gewesen sein, einen Auftritt. Und da war er die Vorgruppe. Und daran erinnerte er sich irgendwie, weil ich das in meiner Story auch immer gerne erzähle, wo ich halt so herkomme, wie ich sozialisiert wurde, weil darauf kommen wir auch gleich nochmal, auch diese Hip-Hop-Kultur ja mit Werten zu tun hat und mit Dingen, die jetzt auch im Arbeitsleben, glaube ich, wichtig sein können.
Das ist die Basis.
Und der war halt auch einfach älter geworden und hatte dort eine verantwortungsvolle Position. Und dann haben wir uns erstmal nur über Musik und über so Back in the Days unterhalten. Und dann sind wir einfach zu diesem Thema übergegangen und es war sehr cool. Und ich glaube, ne, wir sind ja so ein bisschen in den 90ern sozialisiert und mittlerweile sitzen wir halt irgendwo alle in mehr oder weniger verantwortungsvollen Positionen, was ja auch schön ist, ne, zu sehen, wie sich das entwickelt hat.
Ja, das ist das Geschenk, das wir haben. Und lustig, wie du es beschreibst, dass der Kollege halt im Anzug vor dir sitzt und in einer komplett anderen, anderen Kontext quasi auf dich zukommt. Aber die DNA ist die ähnlich,
ja.
Die ähnliche. Und das ist das, was ich gerade auch so mag. Ne? Wir haben alle, du weißt das selber, wie das ist, wir haben alle jahrelang auch dafür gekämpft, für eine gewisse Akzeptanz und für eine gewisse Sichtbarkeit. Die entsteht jetzt fast automatisch. Dadurch, dass überall Generationen, die davon geprägt wurden, jetzt genau an diesen Stellen sitzen, um vielleicht mal einen kleinen Unterschied zu machen.
Ja.
Und dann halt aus Hip-Hop-Vergangenheit dafür zu sorgen, dass du in Göttingen auf einmal auf der Bühne stehst und über dein Thema sprichst, obwohl ihr beide euch aus einem anderen Kontext kennt. Das mag ich gerne.
Ja, und das Witzige ist, wenn ich halt was erzähle, dann hat es auch immer noch etwas von Rap-Auftritt irgendwie immer für mich. Also es muss halt irgendwie delivered werden, es muss auch unterhaltsam sein, es muss interaktiv sein, alles so Dinge, die ich auch im Hip-Hop natürlich gelernt habe. Und dazu können wir auch mal übergehen zu diesem Thema. Meine jüngste Tochter, die ist ja 5. Und als meine Mutter 5 war, das war 1973, du ahnst schon, das Jahr, da klingelt bestimmt was. Und im Sommer 1973, ich bin ja in der DDR noch aufgewachsen, in Rostock, da gab es ein Riesen-Event, ein Riesen-Kultur- und Musik-Event, interessanterweise, in Ost-Berlin. Und zwar die Weltfestspiele. Das war das Woodstock des Ostens. Ich habe es heute gerade nochmal nachgelesen. 9 Tage, 25.000 ausländische Schüler und Schülerinnen aus 140 Ländern, Insgesamt 8 Millionen Menschen sind in Ost-Berlin zusammengekommen, aber auch 24.000 Volkspolizisten und 4.000 Mitarbeiter der Stasi.
Ich bin gespannt, wie man auf 140 Länder gekommen ist, weil das würde ja bedeuten, dass auch viel, sagen wir, von den westlich orientierten Ländern auch mit vor Ort gewesen sind.
Das kann sein.
Spannend.
Aber das Woodstock des Ostens, überhaupt DDR, da passierte ja kulturell dann auch mehr, als man manchmal noch so denkt und sieht. Und zu der Zeit im Sommer 73 wurde ja, wie wir beide wissen, in New York Hip-Hop geboren.
Ja.
In der Bronx. Das verbindet uns ja, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. 73, du bist 77 geboren, hast du gesagt.
Mhm, genau.
Wann hast du das erste Mal mit diesem Thema, was so in dieser Zeit ihren Ursprung nahm, wann hast du das erste Mal damit zu tun gehabt?
Also das muss schon in jungen Jahren gewesen sein, durch ein paar Platten von meiner Mutter. So, erste Run DMC, so, es gab so ein Holiday-Rap von MC Micah G.
Das hattet ihr auf Vinyl zu Hause?
Das hatte ich auf Vinyl, stark. Ohne dass ich wusste, was es ist, und ich fand das cool. Und ich glaube dann aber in der frühpubertären Zeit, so, da geht's dann los. Und wenn ein Kumpel mir Public Enemy Run DMC Tapes schenkt und ich dann Fight the Power höre, ohne dass ich weiß, wovon die da reden, das hat Klick gemacht. Und von dort aus dann ja auch zu verstehen, was es für eine Kultur ist. Im Freundeskreis kaum Leute gehabt, die sich damit verbunden gefühlt haben.
War bei mir auch so.
Ich hatte so 2, 3 Dudes um mich rum und die waren eher so auch following me bei welche Quellen ich finde. Aber eine riesengroße Inspiration und ehrlicherweise, wie du schon beschreibst, der Grund, warum ich dann heute hier sitze, weil alles da angefangen hat und mich getriggert hat. Und ich mag August 11, 1973 ist diese Party, weißt du selber, aber für die Leute, für den Kontext.
Genau, nicht alle haben ja mit Hip-Hop irgendwas zu tun, die hier zuhören, genau. Von daher können wir es ruhig nochmal sagen.
Das ist halt eine Party in der South Bronx gewesen. DJ Cool Herc für seine Schwester. Man sagt, das ist der Ursprung von Hip-Hop.
Warst du mal da? Du bist ja öfter in New York gewesen.
Ja, ja.
In diesem Club auch.
Das ist ein Wohnhaus.
Ja.
Das ist ein Wohnhaus.
Ah, ja, genau.
Ich stand schon ein paar Mal vor diesem Wohnhaus, auch für verschiedenste Produktionen, inklusive der jetzt da wohnenden Grandma, die mich halt quasi kurz davor ist mit ihrem Krückstock so, no Fotos hier, no Fotos, weil halt alle dahin laufen und das machen. Ich mag aber auch, dass 1977, habe ich von KS1 gelernt, ja das Jahr war, in dem der Begriff Hip-Hop überhaupt erst erfunden wurde. Das heißt, es gibt... Seit 73, da ging es los, aber richtig Hip-Hop als Begriff ist erst 77, ich glaube Afrika Bambaataa oder so entstanden. Aber insgesamt alles natürlich ein Tick vor meiner Zeit, also da fehlt so eine halbe Generation. Aber ich bin super dankbar, dass mich das bis heute... Also muss man ja sagen, und du hast es ja auch eben beschrieben, kulturell geprägt hat. Und ich ist aber auch fern von dem Blick auf klassische Elemente mehr zu einem Mindset für mich entwickelt habe und eine Art und Weise, wie ich Dinge mache.
Was ich gelernt habe, ich war auch erst alleine. Ich habe das auch über die Stadtbibliothek kennengelernt.
Ja,
die
stimmt. Die
hat nämlich Kassetten.
Schulbibliothek war bei mir auch.
Ja, krass. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Also bei mir war das Third Base Cactus Album 1990. Ich muss es irgendwie Anfang der 90er in die Hände bekommen haben. Dann natürlich Criss Cross Jump 91, Klassenfahrt bei mir gewesen. Und dann habe ich auch überhaupt nochmal nachgeguckt, was gibt's eigentlich zu dem Thema, weil Graffitis waren ja irgendwie schon sichtbar, das hatte ich aber zu der Zeit noch gar nicht verbunden mit dieser Musik, als ich das kennenlernte. Also wie hast du Kultur auch in diesem Zusammenhang kennengelernt eigentlich?
Ich glaube, da ist schon die Backspin maßgeblich dafür entscheidend gewesen, weil ich da auch, durch dieses Fanzine und immer das, ich weiß nicht, das war immer bei... Das Source.
Ja.
Hamburg Innenstadt. Da immer und dann in diesen Kästen rumgesucht und ein bisschen die Graffiti-Magazine, die es da gab. Und die Backspin war das erste Mal etwas, das mir das so komplett in einem weitestgehend professionellen Gefühl einfach kompakt gegeben hat. Und über das gepaart mit Freunden und halt einem Bewusstsein und auch dem Geschenk, das ich Familie in den USA hatte und auch schon in den frühen 90ern so ein-, zweimal drüben gewesen bin, habe ich halt so Bilder bekommen, die ich mir wahrscheinlich erst in den Jahren danach, aber dann auch zusammengebaut habe.
Ja, ich erinnere mich auch, wir waren natürlich aus Rostock gerne in Berlin und in Hamburg zum Shoppen, weil bei uns gab es einfach nirgendwo die Gelegenheit. Und in Hamburg waren wir dann natürlich auch. Und später, als ich dann auch Musik machte, gab es auch mal so ein Event, auf dem wir dann auftreten durften. Das war dann so unser erster Auftritt in Hamburg und zwar in der Markthalle 2006. im März, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, vielleicht warst du ja auch da, Hip-Hop gegen Rechts.
Ja, kann sogar sein. Ja. Ich weiß noch, in der Zeit waren viele Markthallenveranstaltungen.
Ja.
War eine lustige Untergrund-Szene, Hip-Hop-Zeit so in Hamburg. Zweite Generation, nach denen das in den 90ern gemacht haben. In den 2000ern gab es ja auch einige Leute, die hier viele solche Veranstaltungen gemacht haben. Und doch die Werte von dem, was das alles so ausmacht, auch weiter hochgehalten haben.
Genau, lass uns mal über die Werte sprechen. Ich glaube, nicht jeder oder jede, die hier zuhört, verbindet mit Hip-Hop überhaupt sowas wie Kultur und Werte und was dazugehört. Ohne dass du jetzt den Teacher, den Caris One nochmal komplett auspackst. Aber was ist es denn für dich im Kern?
Nach der Definition ist es ja ein Kulturfeld mit verschiedenen Elementen, Disziplinen, denen du folgen kannst. Musik, Graffiti, Breakdance, also Tanz, DJing. Und ich habe aber über meine Arbeit, und ich muss sagen, es ist auch von den letzten 10 Jahren wahrscheinlich noch ein bisschen mehr manifestiert, früher mehr auch darüber definiert, so, du musst irgendwie dazugehören, dann bist du Teil davon. Und dann aber auch immer Diskussionen mit Menschen darüber gehabt, dass ich ja gar keine Graffiti-Karriere habe oder wo ist mein Album, das ich gemacht habe oder wo sind dann meine DJ-Skills, also bist du ja gar nicht Hip-Hop. Und diesen ganzen Quatsch habe ich mir halt ein paar Mal angehört, bis ich dann gemerkt habe, aber eigentlich geht's darum ja vielleicht gar nicht. Also irgendwie schon natürlich, um Respekt dieser Kultur und auch den Elementen gegenüber zu haben. Aber viel wichtiger ist auch die Art und Weise, wie du kulturell dich verstehst und dich auch im Miteinander mit anderen Menschen ausdrückst. So, und das habe ich für mich als so eine gewisse Essenz erarbeitet, mit der ich bis heute auch in die Welt, in der ich jetzt bin, weitergehe, aber auch in der Vergangenheit schon auch auf der Welt, dadurch ja so viele Menschen getroffen habe, die alle gewusst haben, war es egal, wie viele Whole Trains ich gemacht habe, die haben trotzdem verstanden, auf die Art und Weise, wie ich bin, dass wir Teil einer gleichen Kultur sind, und dann war auch die Sprache zweitrangig, weil wir wussten, wir gehören zusammen. Und das ist ein Geschenk, das ich bis heute sehr, sehr hoch halte.
Genau, das hat dieses Respektthema, was du gerade schon angesprochen hast, für mich ja auch so dieses Community-Ding irgendwie. Also man ist ja erstmal grundsätzlich auch interessiert, bestenfalls. Was machst denn du so? Ja,
und ja, man gehört zusammen in irgendeiner Art und Weise, genau.
Ja. Und dann war es halt lange auch dieses Underdog-Ding, was wir natürlich in Rostock als mittelgroße Stadt auch lange hatten, auch in Sportvereinen, immer so dieses Underdog-Ding. Du bist ja auch Werder Bremen-Fan. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass du das auch aus Underdog-Gründen irgendwann mal so kultiviert hast.
Ja, auch das. Vielleicht liegt es auch ein bisschen in der DNA. Damals zu der Zeit war es das große, wie heute auch, das große böse Bayern München. Damals waren sie noch ein bisschen böser und Werder Bremen war diese eine Alternative. Ich mochte die Farben, ich mochte ein paar Spieler, so Rudi Völler und so.
Vindenrufer.
Es gab viele coole Typen da in den Jahren.
Ja, und ich habe es auch lange geguckt.
Und natürlich dann aber auch ein paar Underdog-Erfolgsjahre. Auch so eine Meisterschaft war überraschend und so. Und wenn du jahrelang dann immer im Pokal immer so weit bist, ja, genau. Auch unter Thomas Schaaf. Werder Bremen hat halt einfach eine schöne Geschichte. Und je mehr ich dann über die Stadt und über den Verein gelernt habe und je mehr Menschen ich da auch kennengelernt habe, desto mehr hat sich's manifestiert. So, dass ich schon auch mit voller Überzeugung sagen kann, ja, das ist mein Verein und das bleibt auch.
Du bist ja zu diesem Backspin-Magazin gekommen, das 94 gegründet wurde oder dann rauskam, also ein Printmagazin, das es in Deutschland überall dann gab. Und irgendwann kam die Juice, so 97. Und ich glaube, es gab dann auch noch mal 2, 3 andere Blätter zwischendurch, die verschwanden dann auch wieder. Aber die Backspin war auch darüber, dass die ganze Kultur irgendwie abgebildet wurde, so die Instanz. Und du bist dann als Fotograf dazu gekommen irgendwann?
Nee, als Journalist.
Journalist.
Ich habe Anfang der 2000er in irgendeiner Sekunde, da gab es auch in meinem Leben so einen Wendepunkt, und dann habe ich überlegt, okay, jetzt möchte ich ja Dinge machen, auf die ich wirklich Bock habe. Und dann war es eigentlich, die Geschichte kann ich auch nochmal mit reinbringen, ganz süß, weil ich hatte was im Backspin-Shop gekauft. Und ich habe aber da gleichzeitig auch ein bisschen Verlagsarbeit gemacht. Das war einer meiner Jobs während des Studiums. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich da mal hin, um mir das mal anzugucken. Spar das Porto, fahr da hin und guck mir mal an, wie das bei denen da so aussieht. Und dann bin da hin und dann wurde ich auch ein bisschen rumgeführt, da kannte mich noch keiner. Und dann habe ich den einen Inhaber damals getroffen. Und dann habe ich am Ende meinen ganzen Mut zusammengenommen und meinte so, kann man auch für euch mal so was machen oder so. Und dann habe ich gesagt, klar, bestimmt. Stell dich mal Dennis Kraus, dem Chefredakteur, vor, könnt ihr euch mal connecten. die Moral der Geschichte war, von da an war ich mit Dennis Kraus viele Jahre so auf allen Wegen unterwegs, habe viele Cover-Stories mit ihm gemacht und als es dann wirtschaftlich schwieriger fürs Magazin war, irgendwann auch die Marke übernommen. Hm. So auch aus, und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, kulturellen Gründen, um zu erhalten, was auch da schon 15 Jahre lang mein Leben geprägt hat, damit es nicht verloren geht. Hm. Und habe dann 2009 Backspin weitergeführt als Magazin.
Und du hast dann quasi die Digitalisierung vorangetrieben, könnte man sagen. Also Website, Social Media, YouTube, Podcast später. Warum lief das denn eigentlich mit dem Print nicht mehr so?
Ja, der Markt. Einfach schlichtweg der Markt. In einer Zeit, in denen es ging ja darum, dass du genug Menschen findest, die bereit sind, Summe X für Magazine zu bezahlen, um damit du es bauen kannst. Und das hatte sich einfach verschoben. So. Das Internet hat dafür gesorgt, dass alle Leute den gleichen Inhalt kostenlos haben wollten. Deswegen war keine Chance mehr für ein Printmagazin. Wir haben das noch bis 2016 durchgezogen als so ein, auch ein bisschen so ein Sammlerstück und ein bisschen aus Liebhaberei. Mhm. Aber bereits vor der Übernahme war ich ja Backspin TV, also war ich bereits videojournalistisch unterwegs. Mit Übernahme haben wir dann, glaube ich, auch Backspin TV dann offiziell gegründet. Ich bin immer gar nicht so sicher, wann das war. Hatte vorher aber schon jahrelang Erfahrung gesammelt. Und es war mir klar, dass wenn ich möchte, dass Backspin noch weiter besteht, dann muss das Ganze ein Gesicht kriegen. Es braucht Personality.
Und das Personal Branding.
Ja, genau. Und das habe ich früh organisch, auch ein bisschen aus der Not heraus gelernt und ist dann umgesetzt. Hm. Und so bin ich dann halt das Gesicht von Backspin gewesen, von dem YouTube-Auftritt. Website gab es dazu. Und dann sind die Jahre immer so weitergegangen. Und YouTube wurde immer größer, die Videos wurden immer größer. Es gab immer mehr Pull da drauf. Und dadurch ist die Marke, glaube ich, dann am Ende hat sich weiterentwickelt und ist mitunter ja auch größer geworden, als sie vorher war, was die Sichtbarkeit geht, weil wir haben ja Videos von bis zu 4 Millionen Klicks geschafft irgendwann, sodass heute Backspin schon für überall, und das ist auch das Schöne, weil die Generationen mitwachsen, überall ein Begriff und auch ein Door-Opener ist.
Was war die größte Challenge, die du hattest, als du das aufgebaut hast?
Dass es 100% independent war. Ja, keine großen Investoren, kein Verlag drumherum.
Kamen die um die Ecke?
Es war nie ein Thema für mich. Es war eigentlich auch keine Option. So, weil aus dem heraus, wo es hergekommen ist, musste ich es so weiterführen. Und trotzdem war das natürlich auch die größte Herausforderung, hat aber auch, war viel Lernen, ne? Wir haben viel dazu beigetragen, dass man die Dinge auch versucht hat, anders möglich zu machen, kreativ zu sein. Und da bin ich eigentlich dann auch im Rückblick sehr dankbar für, weil das auch viel von dem Fundament ist, auf dem ich heute stehe.
Aber wenn man auch mit seiner Leidenschaft der Arbeit nachgehen kann, das konntest du ja dann auch mit dem Team, dann arbeitet man unter Umständen auch sehr viel. Also, wie ist es?
Lass uns nicht über Work-Life-Balance oder Arbeitszeit reden.
Nee, das ist ja Arbeit als Teil des Lebens, verstehe ich das auch. Aber ich hab auch schon oft gemerkt, wenn man sehr viel arbeitet, ist es auch immer die Frage, wie gesund ist es? Hattest du mal irgendwann auch das Problem, dass es viel wurde? Also zu viel?
Das ist die fieseste Frage, die du mir stellen kannst. Zu viel ist es wahrscheinlich schon seit vielen, vielen Jahren. Hm. Ich würde schon sagen, auch dann doch das Geschenk, dass ich halt meine Hobbys zum Beruf gemacht habe. Und das geht ja dann noch über Backspin hinaus. Ne? Ich liebe Fußball und ich habe es dann geschafft, Fußballformate und Content zum Beruf zu machen. Ich bin American Sports Fan. Alle NFL, NBA, Major League Baseball, NHL. Ich bin da überall drin. Und ich habe es dann immer mehr geschafft, das zu meinem Sport, zu meinem Business zu machen. Sodass ich mein Privatkonsum von, ich fahre mal mit ein paar Jungs ins Fußballstadion, einfach zu, ja, okay, ich fahre mit ein paar Jungs ins Fußballstadion, aber ich mache es mit einem Partner und mache daraus eine Kooperation.
Ja, ist doch cool.
Es sich nicht wie Arbeit anfühlt.
Und was toll ist, was aber die Kehrseite hat, dass man auch nicht abschaltet. Ne? Man ist immer unterwegs.
Ja, und ich bin auf jeden Fall 24/7. So,
das ist ja auch, was Paul Ripp gesagt. Also er will irgendwas machen, sucht sich einen Partner, macht's.
Ja, genau. Und aber ich glaube, auch das zeichnet dann auch im Zweifel das, was dabei rauskommt, aus. Weil es halt organisch aus der eigenen Idee kommt, wie du Dinge machen möchtest. So, trotzdem bin ich natürlich auch kaputt oder müde oder ausgelaucht. Und dann geht es halt darum, dass man sich so gut wie möglich Wege findet, wie man sich wieder regeneriert.
Wie machst du das?
Das sind bei mir ganz simple Sachen.
Schlafen.
Schlafen ist es nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr.
Ich versuche jetzt ein bisschen mehr zu schlafen als vor 10 Jahren.
Ich kann nicht mehr lange schlafen. Nee. Schaffe ich nicht mehr. Ich bin immer trotzdem nach meinen 6-7 Stunden wach, selbst wenn ich mir versuche, mehr zu geben. Mhm. Aber auch einfach, ich glaube, auch wieder Erlebnisse oder Momente schaffen, die mir ein schönes Gefühl geben. Und das kann auch einfach mal sein, aber mal 4 Stunden an der Playstation hängen oder einfach mal auf dem Sofa sitzen und mal Fußball-Bundesliga-Konferenz gucken, ohne dass du irgendwas auch so drumherum zu tun hast. Toi, toi, toi. Ich glaube, ich bin ganz gut da drin, im kleinen Moment mir schon die Entspannung zu holen. Mhm. So, kann auch einfach mal ein guter Film in der Bahn sein,
ist
wo
auch
ich da sitze.
Skill, heutzutage, ja. Finde ich. Weil wir reden natürlich immer viel über Performance und Leistung und wie können wir besser zusammenarbeiten. Aber für mich geht es ja auch nicht um höher, schneller, weiter, sondern für mich geht es am Ende darum, wie können wir als Menschen am Ende auch glücklich sein. Und dazu gehört für mich eine gute Arbeit, am besten, wenn sie unseren Interessen entspricht, so wie das bei dir der Fall ist. Bei vielen ist es leider nicht so. Und deswegen kann man vielleicht von dir auch was darüber lernen. Also wie gestaltet man sich so sein, oder wie designt man sich so sein Leben, in dem man tun kann, was man will? Was würdest du da mitgeben?
Boah, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, weil ich glaube, es ist auch der Weg hier auch nicht ganz konventionell ist. Ne? Ich sitze hier und bin Inhaber, Mitinhaber einer Agentur und ich habe nicht eine Sekunde Ausbildung im Agenturbusiness. Ich sitze vor, oder weiß ich nicht, wie viele Interviews ich in meinem Leben schon für Studierende und Studierenden gegeben habe oder auch vor denen gesprochen habe und mein Studium hat bis Recht 1 gereicht, BWL, Grundstudium. Ich glaube, was ich immer verfolgt habe, ist, es gibt Grundregeln in meinem Leben.
Ja, das schon. Mal, das ist spannend.
Ja, nee.
Der Fleiß höre ich raus, auf jeden Fall.
Ja, aber die mache ich jetzt an dieser Stelle nicht öffentlich. Die zeige ich dir vielleicht nochmal an anderer Stelle. Ich weiß, dass du sie gerne hättest, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber,
Leidenschaft höre ich raus.
Ja, und es, da geht es um Dinge wie, dass du einmal positiv an die Sachen rangehst, dass du schon auch lösungsorientiert bist. Ich mag nicht lamentieren über Probleme. Wir haben alle Probleme. Ich habe eine Menge Probleme. Und trotzdem bringt es mich nicht, mich da drin zu verlieren.
Ja.
So, muss nach vorne gucken, muss überlegen, was ist denn der nächste Schritt. Plus, was ist der Antrieb für das, was du machst? Und jeder hat einen anderen. Und auch ein Freund von mir ist wie gemacht dafür, in einem Konzern Rolle X 9-to-5 zu machen. Der muss gar nicht so kreativen Freiraum haben wie ich. Ich wiederum brauche den. Und wenn man das aber in sich spürt, finde ich, haben wir heute eine Welt, in der das alles möglich ist.
Ja.
So. Entweder du machst deine eigene Social-Media-Karriere oder du suchst dir in den Arbeitsplätzen, in denen du bist, einfach die Räume. Und wenn dir dein Chef oder dein Unternehmen das nicht gibt, dann gehst du zu dem nächsten Unternehmen, bis sie dir das gibt. So. Es liegt, und da bleibe ich halt schon dabei, es liegt immer so ein kleines bisschen an dir selber. Der Startpunkt ist immer nur anderer, das ist auch klar. Aber nochmal, kein Studium, ich komme nicht aus den besten Verhältnissen. So, keine Ausbildung in diesem Bereich gemacht und jetzt unterhalten wir uns hier in diesem Haus über das, was ich gemacht habe. Ich glaube, dieses an sich glauben und einen klaren Fokus haben und gar nicht konkret auf, ich möchte jetzt, dass diese graue Wand, auf die ich gucke, das ist vielleicht gar nicht das, es ist der Fixpunkt, der dafür sorgt, dass du losläufst. Vielleicht ist aber der braune Stuhl tatsächlich dein Ziel. Mhm. Aber das weißt du am Anfang noch gar nicht. Wichtig ist, dass du diesen Fixpunkt hast, dass du mal losläufst. Als ich das erste Mal bei der Backspin war und vorher habe ich ja schon ein bisschen Online-Journalismus gemacht, dann war mein Wunsch irgendwann, hey, ich hätte auch Bock, dass ich so Inhaber von so einem Backspin, so einem Hip-Hop-Magazin wäre. Hm. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es die Backspin wird. Hm. Die Backspin ist es geworden, weil der Weg dahin gegangen ist. Und dann ist es etwas, das ist lustig, das habe ich mit Paul auch mal in so einem Gespräch quasi, sind wir gemeinsam drauf gekommen. Ich glaube, das betont er nämlich auch immer, dass natürlich Glück dazugehört, Momentum, Dinge entstehen, aber du musst immer vorbereitet sein darauf.
Ich hatte neulich einen guten Spruch gehört, go out where luck can find you. Das fand ich auch ganz schön. Du musst halt aktiv werden. Wenn du zu Hause sitzen bleibst, wird es schwierig. Du musst halt dafür sorgen, dass Gelegenheiten entstehen gewissermaßen.
Ja, genau. Luck is when preparation meets opportunity.
Ja.
Das da und danach lebe ich bis heute. So, du weißt nicht, wofür das gut ist. Aber ich finde, es ist auch so die menschliche Komponente aus, hey, sorg doch dafür, dass die andere sei, dass der Gegenüber auch Bock hat, noch ein zweites Mal mit dir zu sprechen. Mhm. Oder dass ihr euch, dass die Leute rangehen, wenn du anrufst. Das sind so Kleinigkeiten so. Einfach auch die Art und Weise, wie du nach außen strahlst, da achte ich schon drauf. So. Und ich, natürlich geht es um Business. Das ist auch klar. Aber es ist die Frage, wie businessgetrieben bist du und wie sehr geht es dir vielleicht auch um kulturelles Schmierfett, das dafür sorgt, dass sich die Dinge besser anfühlen.
Da gibt es ja im Hip-Hop auch genügend Beispiele, also auch mehr im Amerikanischen als im Deutschen vielleicht. Also Jay-Z, ne, den du ja auch immer gerne anführst mit seinem berühmten Spruch.
Ja, für welchen? Ich habe zwei von ihm, ne?
Der Business-Spruch.
I'm not a businessman, I'm a businessman.
Also er ist natürlich ein knallharter Geschäftsmann, hat sich ein riesen Imperium aufgebaut, kann mir aber bei ihm sehr gut vorstellen, dass er das, wo er herkommt, diese Kultur auch immer noch in sich trägt. Da gibt es, glaube ich, auch Beispiele von knallharten Geschäftsleuten, auch in der Hip-Hop-Welt, die da einfach das Geschäft machen, scheißegal. Und da das so ein bisschen auszutarieren, ist dann so das Ding, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch ein schmaler Grat. Ne? Ja. Da, wenn das Money callt, dann ist das natürlich auch eine Verlockung. Und trotzdem immer so ein bisschen Community im Auge behalten, nicht vergessen, wo du herkommst, nicht ein bisschen den Wertekompass, der dich an diesen Punkt gebracht hat, zu vernachlässigen. Das sind so Kleinigkeiten. Und da hat bei allem, was er eventuell sonst an drohenden Problemen gerade vor der Brust hat, die ihn eventuell noch einholen können, was alle, die ihn dafür verehren, was er beruflich aufgebaut hat, wahrscheinlich erschüttern werden. Aber ist aber trotzdem die Legacy, die er sich rein beruflich aufgebaut hat, was das angeht, schon ziemlich beeindruckend. Weil das ein sehr culture-getriebenes Bild ist, was er immer baut. Und das, dieses, okay, ihr wollt uns nicht, dann machen wir es selber.
Und du hast auch immer den Eindruck, er ist halt immer er, ne?
Ja, genau. Und plus zurückgeben, ne? Also wenn wir die Situation haben, dass der eine sich eine Maga-Cap aufsetzt und so Präsident werden möchte und der andere möchte nicht Präsident werden und schaltet nationwide Anzeigen für Support Your Own Local Black Community Dealer und dann Shops, wo du deinen Kram kaufen sollst, in die Top-Nachrichtenmagazine des Landes bringt, ist das eine Art und Weise, wie du Community was zurückbringst und nicht versuchst, als ihr Anführer Präsident zu werden.
Ja, heute ist Hip-Hop so die größte Kultur, ja gar nicht mehr Jugendkultur, ne? Ich bin es immer noch gewohnt zu sagen, es ist die größte Jugendkultur. Es ist ja gar keine Jugendkultur mehr.
Bist du?
Etwas über 30.
Ja, genau. Das ist keine Jugendkultur.
Obama mehr. Hat gestern, vorgestern gerade gerappt. Eminem-Verse. Also es ist heute ganz anders.
Ja, und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist halt. Lass uns mal. Es ist auch immer so ein bisschen schwierig und Leute sind da ja sofort immer getriggert, ne? Und
ja.
Lass uns mal den Politikpart kurz da rausnehmen. Mhm. Es ist the fucking President of the United States, der Eminem rappt. So. Was sagt das über unsere Kultur aus?
So. Das, genau.
Period.
Ja.
Period.
Mehr. Genau. Und da, wo wir halt herkommen, aus einer Underground-Kultur, einer Underdog-Kultur, in der Sellout verschrien war, ne? Du erinnerst dich. Mhm. Die Fantastischen Vier waren so ein Feindbild. Jetzt habe ich gerade gesehen, die sitzen sich jetzt auch mit Curse zusammen und arbeiten zusammen. Es ist heute anders. Es ist kommerzialisiert.
Ja, du bist ja Mainstream. Das ist ja dann auch der Tod für Subkultur, wenn du Mainstream bist. Dann ist ja die Frage, wie erhältst du dir diesen subkulturellen Status?
Genau. Und was mich natürlich interessiert, um auch nochmal auf deine jetzige Arbeit zu kommen, diese Kommerzialisierung, dieses, dass dann immer mehr Unternehmen gesagt haben, wir wollen ein Stück vom Kuchen abhaben, ja? Also wir sehen, das beschäftigt die Jugend und mittlerweile die Erwachsenen. Jetzt müssen wir da irgendwas tun. Da gab es ja auch vor gar nicht so langer Zeit auch sehr peinliche, meine Tochter würde sagen, cringe Beispiele.
Darfst du das Wort cringe benutzen oder hat sie dir das
verboten? Ich mach's einfach gerne, obwohl die sagen ja auch nicht mehr cringe, die sind ja schon wieder weiter.
Ja.
Nee, aber ich erinnere mich da an einen Lidl-Werbespot mit dem Rapper Azad aus Frankfurt und es gab viele Beispiele, wo vielleicht einfach viel ausprobiert wurde. Wo sind wir denn heute da bei dem ganzen Thema Marketing, Kommerz, aber gleichzeitig auch Kulturerhaltung?
Ach du, das ist ein sehr großes Feld, das du gerade aufmachst, wo wir wahrscheinlich ein bisschen sortieren müssen. Denn das eine ist, was ich eben schon meinte, Hip-Hop ist Mainstream. Hip-Hop ist die global umfassende Kultur, mit der du alles erklären kannst, was subkulturell passiert. Und trotzdem bleibt es Subkultur. Denn die Art und Weise, wie in Frankfurt ein junger Dude sich sein Street-Fashion-Label aufgebaut hat und damit halt Deutschland auf links gedreht hat, das ist aus Hip-Hop-Attitude daraus entstanden. Egal wie groß und wie erfolgreich er damit wird. All die großen Rapper, die wir heute in den Charts haben, auch ein Chiago, wenn sich das weit weg davon anhört, oder ein Finch, wenn sich das musikalisch weit weg von dem anhört, womit du vielleicht klassische Hip-Hop-Sozialisierung verbindest, 100% Hip-Hop-Dudes. So. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Ein guter Freund von mir, B-Bass, Hip-Hop-Veteran aus Hamburg, beschreibt das immer mit einem Hip-Hop-Baum.
Ja.
Und ich finde, der bringt es auch am besten auf den Punkt. Wir haben schon seit Jahren auch mal vor, quasi weil er noch kulturell noch ein bisschen natürlich andere Grenzen setzt, als ich die auch setze. Aber der Baum wird immer größer, der Stamm ist immer breiter, es gibt immer mehr Äste und es ist immer die Frage, inwiefern du noch auf diesem Baum sitzt. Mhm. So, ne? Es kann aber sein, dass du auf der einen Seite dein Graffiti Whole Train, keine Öffentlichkeit und der Rest so mich alles mal sonst wo, dann gehörst du im Zweifel trotzdem zum gleichen Hip-Hop-Tree wie der Rapper, der vielleicht eine Pop-Karriere macht, aber ein reines Team aus Dudes um sich rum hat, die alle wie er aus dem Block kommen und es 100% aus den gleichen Werten machen, wie das halt quasi der Rap-Künstler gemacht hat. Das ist erstmal die eine große Basis und da reden wir nur von Deutschland und das geht auf der ganzen Welt. Denn jeder kulturelle, ich würde wirklich mich so weit aus dem Fenster nehmen, dass wahrscheinlich nahezu jeder subkulturelle Trend gerade irgendwie von dieser Attitude geprägt ist. Und das macht es auch zur Gefahr, weil es dann mainstreamig ist, weil dann auch jeder mitmachen möchte und jeder auch das Gefühl hat, er hat ein kleines bisschen Ahnung von dem, was das Ganze ist, was wir wissen, nicht der Fall ist.
Ja.
Und dann kommen wir im Zweifel auch zu den Job, den ich ja habe, als Nico Backspin-Person, den wir als Team, Service One Culture, versuchen, so gut wie möglich zu machen, dieses Übersetzen.
Vermitteln, ja.
Vermitteln, dass wir klar machen, nein, es gibt da dann doch gewisse Regeln und gewisse Spielregeln und Punkte, die man zu beachten hat. Und nein, wir können ja jetzt nicht reingehen und es ist mega cool, den einen lustigen, weil das ist doch echt lustig, Yo-Yo-Yo-Rap für Produkt XY zu machen, sondern du möchtest, und darum geht es ja eigentlich, Teil von Kultur sein, weil du merkst, das ist so cool, was da kulturell passiert, dann versuch auch Teil der Kultur zu sein. Und sorg dafür, dass du dieser Community, Jay-Z, etwas zurückgibst. Und wenn du das verfolgst und das langfristig verfolgst, dann hast du die Chance, Teil davon zu werden. Und die Vergangenheit zeigt uns, also ich nehme an dieser Stelle immer das Red Bull-Beispiel und Breakdance. Ohne Red Bull würde es Breakdance in der Größenordnung, in der es stattfindet, wahrscheinlich nicht geben mit den Anzahl der Events, die es gibt. Und natürlich haben die Marketinginteressen dahinter und Vermarktung eines Produktes und ihr könnt alle über das Produkt am Ende denken, was ihr wollt. Fakt ist einfach aber, dass Red Bull mit ihrer Arbeit und mit dem Invest, das bestimmt nicht recouped ist, kulturell ein Feld unterstützt, gesichert, vergrößert hat. Und dann schaffst du es, wirklich nachhaltig etwas auch zu hinterlassen. Und die Frage nach unserer Arbeit, die du gestellt hast, ist genau diese. Mhm. Und da ist noch viel Arbeit zu tun. Dass man einer Brand hilft, die für sich in der DNA sieht, okay, Hip-Hop-Kultur und Hip-Hop ist nicht immer die Antwort. Es kann auch Sport sein, Gaming sein, was auch immer. Aber diese eine Subkultur ist Teil von meiner DNA. Weil ich sehe da gleiche Werte wie bei uns. Dann ist unser Job dafür zu sorgen, dass es langfristig und mit auch Schutz der Kultur ein Raum geschaffen wird, in dem Content, Geschichten entstehen. Hm. Weil das wiederum dann ausstrahlt auf das, was auch eine Marke sich davon erhofft.
Wie kam diese Konstellation jetzt, das bei Serviceplan aufzumachen?
Ich glaube, so ein organischer Weg aus, ich weiß, ich muss irgendwas machen. Menschen hier im Haus, die ich kennengelernt habe, Lars Holling ist da immer an erster Stelle zu nennen, der einfach relativ früh mich schon als Berater für Bubble angezogen hat, versteht, wer ich bin und offensichtlich dann auch den Wert gesehen hat, den ich vielleicht mit an den Tisch bringen kann, den ich vielleicht an anderer Stelle so noch gar nicht gesehen habe. Und dann ein Haus, also und auch da Florian Haller namentlich genannt, mit allen in den Zwischenebenen, mit denen wir darüber gesprochen haben, die alle durch die Bank 100% daran glauben, dass das ein wichtiger Baustein für die Zukunft ist. AI und Culture Marketing, das sind die Buzzwords, mit denen ich jetzt auch seit einem Jahr konfrontiert bin. Und ich gehe auch fest davon aus, dass selbst der Peak von AI, also das, was daraus entstehen kann, nur dann funktioniert, wenn du eben ein kulturelles Handwerkszeug zur Seite legst. Weil nur dadurch bekommt es Identität. Ansonsten sind es Daten, ansonsten sind es Einsen und Nullen.
Mhm.
Kultur ist etwas, was du lebst, was du fühlen kannst. Und ich glaube, diese Konstellation aus den Menschen, den Persönlichkeiten, den Gesprächen und dann auch, muss man ehrlich sagen, den dann wiederum andersrum den Möglichkeiten, die dieses Haus gibt, sind alles klare Argumente dafür gewesen, um hierher zu gehen.
Mhm.
Denn ich habe in meinem Leben auch schon mit ganz vielen Menschen auch schon über solche Sachen gesprochen, in allen Konstellationen drüber nachgedacht, es zu machen. Aber am Ende brauchst du ja von allen Seiten Leute, die an das Invest glauben. Und das habe ich hier zu 150%ig das Gefühl. Und das nicht nur einmal kurz, sondern jedes Mal wieder aufs Neue, in jedem Gespräch, das wir führen, in jeder Vision, die wir gemeinsam teilen, glauben die an die Idee und deshalb fühle ich mich hier gut aufgehoben.
Vielleicht auch nochmal ein Wort zu Serviceplan. Es gibt ja auch noch den Standort in München.
Ja.
Also die Zentrale wird ja auch unter Bürogesichtspunkten immer herangezogen als so eigentlich eine gute Vision, wie ein Büro sein kann.
Da werden wir
vielleicht auch nochmal hinkommen, aber vielleicht erzählst du mal, was hat man sich dabei gedacht?
Du, das kann ich dir, da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.
Aber wie fühlt sich's an vielleicht?
Ja, genau. Also was ich dir, also wir machen das mal so. Wir müssen dafür sorgen, dass du mit jemandem sprichst, der dir genau diese Fragen beantwortet, was man sich dabei gedacht hat, weil das muss man jemand erzählen, der Teil von dieser Idee gewesen ist. Denn dafür ist das zu krass. Ich komme aus einer anderen Welt, komme hier rein und ich finde, Hamburg ist schon ein tolles Gebäude und ich bin schon sehr glücklich, hier zu sein. München gibt dir noch mal ein anderes Gefühl von, was House of Communications eigentlich sein soll. Und alleine mit den Events, die ich da erlebt habe, plus auch das Daily, wenn ich da mal, ich muss ja auch regelmäßig dahin, mit dem Daily Business so, das hat eine krasse Atmosphäre. So. Und dann ist ja Kunst, die da ja auch eine sehr große Rolle spielt. Dieses offene, diese auch genau wie hier, dieses mit der Bar und so, dass du so viel Raum hast, in dem du dich connecten kannst, mit Menschen sprechen kannst. Das ist eine unheimlich krasse Atmosphäre. Und ich bin jedes Mal auch, also ich freue mich jedes Mal da zu sein, ganz ehrlich. So.
Und alle wünschen sich ja irgendwie ihre Marke erlebbar zu machen. Dort ist es offensichtlich gelungen.
Ja. Also so, und das kann ich dir dann im Prinzip als selbst als Besucher des Hauses sagen, das ist so. Das ist selbst bei mir 100% angekommen.
Brauchst du ein Büro zum Arbeiten?
Nee, eigentlich nicht, ne? Also mein Büro ist mein Rucksack. Deswegen laufe ich auch immer so die ganze Zeit wie so ein Hip-Hop.
Du bist noch ein richtiger Backpacker.
Ja, genau, richtig hängengebliebener Hip-Hop-Rucksackträger, in dem ist halt mein komplettes Office. Das habe ich aber, ist ganz lustig, ist auch eine kleine Anekdote. Ich war mal, ist auch schon über 10 Jahre her, war ich mal auf Sri Lanka.
Ja.
In Sri Lanka gibt es einen Berg, der heißt Adam's Peak.
Mhm.
Das ist deshalb so besonders, das ist so ein Pilgerort. Weil alle Weltreligionen haben Adam in ihrer Geschichte. Deswegen haben sich alle darauf geeinigt, irgendwie, das ist der gemeinsame. Und dort kannst du hin pilgern. Und das ist dann wirklich, da fährst du, ich weiß noch genau, so mit dem Zug gefahren, vom Zug aufs Tuk-Tuk, Stunde mit dem Tuk-Tuk in die Walachei. Die Straßen wurden immer weniger das, was man Straßen nennt. Dann gibt's da 3 Häuser, dann kannst du übernachten und dann am nächsten Morgen hoch. Und ich habe religiös gar nicht so eine große Bindung, aber es war so, du hast richtig gemerkt, da musst du hin, das musst du mal erlebt haben. Und dann bin ich halt auch dahin und dann bin ich auch morgens um 3 aufgestanden, habe mir meine Schuhe angezogen und bin hochgepilgert, damit ich zum Morgengrauen da war. Wahnsinniges Erlebnis, wirklich. Blick, schön, danach wieder runter, dann von den Hausmuttis da mir so ein Kräuterbad machen lassen.
Mhm.
In sich, also so, du merkst so, wie das dich innerlich so auch so ein bisschen reinigt. Weißt du, wie das ja ist, alleine mit so etwas sein, mit deinen Gedanken und so. Total geiler Ort. Dann sitze ich, weil es ja gibt kein Restaurant, dann sitze ich am Tisch und dann macht die auch Essen. Und dann sitzt gegenüber ein Dude, Slowake.
Mhm.
Und hat so einen kleinen Kasten dabei. Das ist noch vor 10 Jahren. Und dann denke ich, was ist das? Und dann meinte er, ja, das ist mein Internet. Okay, krass. Wie funktioniert das? Hat mir gesagt, ja, steckst eine SIM-Karte rein, so. Habe ich überall Internet. Und warum machst du das? Ja, ich arbeite. Ja, wie du arbeitest. Ja, ich bin Übersetzer für Slowenisch, weiß ich, 3 Sprachen, irgendwas sowas. Ah, okay, krass. Und du hast die Arbeit mit den Urlaub genommen? Meint er, nee, ich reise. Ich habe meinen Job so gebaut, dass ich auf der ganzen Welt, er hat einen Laptop und er hat dieses Ding. Überall auf der Welt kann er sich hinsetzen und seinen Arbeitsplatz daraus machen.
Ist doch toll.
Und das hat mich gekickt damals. Danach war ich sofort auf der Suche nach diesen Geräten und dann habe ich mir im Prinzip das Setup so gebaut. Ich habe alles in einem Rucksack.
Du hast dein Internet auch mit dabei.
Ich habe alles mit dabei, alles was ich brauche. Ich setze das einmal auf und habe das Office im Prinzip so gebaut. Ich habe auch so viele kleine Taschen, womit ich das upgraden kann. Brauche ich noch ein Podcast-Setup, was ist mit Licht und so.
Hast du auch immer dabei Podcast?
Nee, habe ich nicht. Aber jetzt, ich glaube, jetzt gerade nicht, aber vor 2 Tagen tue ich mir die Taschen damit rein und so. Theoretisch habe ich dann das komplette Setup, je nachdem wie viel Licht oder Ton oder was auch immer ich brauche. Und das ist schon ein geiles Geschenk, auch aufgrund der Konstellation oder selbst in der ich hier bin. Ne? Also, weil ob ich nun hier bin oder ob ich nun in München bin oder so. Es gibt ja Philosophien dafür, dass du frei deinen Platz suchen kannst und so. Ich brauche aber schon immer für mich so ein kleines Setup, das sich so anfühlt wie eine Workstation.
Ja.
Haben Leute ja auch schon genug Witze darüber gemacht, wie ich mich dann manchmal aufstelle mit irgendwelchen Haltern und so. Das brauche ich ein bisschen vom kleinen Gefühl her. Das kann ich aber überall mir bauen, wenn ich möchte.
Ja.
Und das gibt mir eine ganz große...
Also, Unabhängigkeit?
Ja, genau. Unabhängigkeit darüber, wo ich wie meinen kompletten Arbeitsplatz aufbaue, der über Laptop aufklappen hinausgeht.
Und wenn du mal keinen Strom hast, was machst du dann?
Dann mache ich den Laptop wieder zu.
Aber kannst du auch, also mit dem Stift und dem Papier, ist das auch etwas, womit du noch was anfangen kannst? Oder bist du 100% digital?
100% digital, ist total geil. Auch wenn ich immer so, auch bei mir im Team ist jemand und dann immer ein Stift und dieses Büchlein und dann notiert er da alle Sachen rein. Und
ich habe ja auch eins wieder. Ich finde es ganz schön eigentlich für Notizen, aber jetzt nicht irgendwie, um die Arbeit zu organisieren, sondern um so ein paar Gedanken mal aufzuschreiben. Ja, es ist ja wie beim, früher habe ich ja Texte geschrieben, als ich noch gerappt habe. Und da haben wir das ja auch handschriftlich begonnen. Heute siehst du die Leute mit Handy in der Gesangskabine, ja, was für mich immer noch so ein bisschen komisch ist. Aber ja, ich verstehe es natürlich.
Das ist Generationssache, ne? Aber für mich ist das so, wenn du das dann das Buch schreibst, immer so, aber da guckst du auch nie wieder rein.
Nee, aber es macht was mit dir, wenn du es aufschreibst irgendwie.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, kommen wir nochmal zum Thema Innovation. Du hast gerade schon KI angesprochen. Wir sind hier bei Serviceplan, da beschäftigt man sich natürlich sehr auch mit Innovationen. Wenn du dich mit Brands unterhältst, was kann man so auf die Beine stellen, kann man ja auch viel spinnen, gerade auch mit KI. Man kann heute auf Knopfdruck einen Song generieren, man kann alles Mögliche machen, wenn man auf die Idee kommt. Was hilft dir denn, kreativ zu sein oder wie seid ihr es auch bei der Arbeit?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Wahrscheinlich einfach viel Kram reinziehen von anderen auch, um zu gucken, was geht alles, ne?
Ja, also guck mal, wenn es generell um mich und meine Art und Weise des Arbeitens geht zum Beispiel, ne? Ich habe so einen krassen, Leute sind überfordert, wenn sie meinen Pop-up-Nachrichten auf dem Handy sehen. Diese ganzen Notifications. Und wir sind immer noch an diesem Tag heute. Ich achte darauf, dass ich wirklich ganz viel Informationen bekomme.
Ja.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe. Das muss in der Schule gewesen sein. Ich bin aber, ich würde sagen, ich bin selber sehr, sehr gut da drin, diese 2-Minuten-Nachrichten, so, das für mich zu selektieren. Weil ehrlicherweise ist das ja das, worum es bei mir geht. So.
Was meinst du mit 2-Minuten-Nachrichten?
Informationen, die kurze Nachricht darüber, ja. Wie hat Bayern München in der Champions League gespielt? So, was hat da wer mit wem eine Kollaboration gemacht? Welcher Song ist dort herausgekommen?
Mhm.
Welche Doku wird gerade gedreht? Oder
du bist
so
auf dem Laufenden, ne?
Ich kriege das, also alles ist übertrieben, aber ich versuche schon so viel wie möglich in den Bubbles, in denen ich unterwegs bin, durch diese Push-Up-Notifications alles mitzukriegen. Ja. Und das ist mein Input und da kommt die Kreativität her. Weil dieses ganze Zeit Input reinsetzen sorgt ja automatisch dafür, dass ich jedes Mal versuche, das zu verarbeiten. Es sorgt auch dafür, dass ganz viel sofort wieder hinten verschwindet.
Ja.
Ist aber egal.
Es bleibt was hängen, ne?
Aber es bleibt was hängen.
Ja.
Und das ist die Art und Weise, wie ich kreativ bin. Das ist aber zum Beispiel auch ganz krass, dass so die anderen in meinem Team um mich rum, mit denen ich hier auch bei Service dann arbeite, Sven und Franziska, was AI angeht, viel, viel weiter sind als ich. Ich benutze das noch gar nicht so sehr, wie ich es wahrscheinlich benutzen könnte und benutzen müsste.
Du könntest ja mit einem AI-Assistant auch dich darüber unterhalten. Sag mir mal, was ist denn letzte Woche passiert zum Thema ABC, ne?
Ja, und wahrscheinlich ist da, also ich habe ein Tool für mich gefunden, das ich brauche. Eine Stunde Podcast, mir in 3 Minuten zusammenfassen. Das ist das, was ich brauche.
Dieses Snipe-Tool. Kennst du das?
Ja,
Sniped-App, Sniped, also gibt es einige. Es gibt jetzt ja auch von Google andersrum, kennst du das auch, Notebook LM. Also da gibst du quasi einen Text oder eine Website rein und kriegst einen Podcast ausgespuckt. Das ist
auch
verrückt.
Auch gut. So, aber was das angeht, also es gibt Tools, ja. Genau, weiß ich auch. Aber ich habe das noch nicht so drin. Ja. So. Und ich merke das an, also ich bin ein sehr großer Freund vom Podcast.
Ja.
Aber da gibt es Formate, wo ich die nicht mehr die Zeit dafür habe, mir ja, nochmal die Stunde anzuhören. Und ich bin schon so ein Typ, ich bin zwei doppelte Geschwindigkeit Podcast-Hörer. Aber es reicht noch nicht. Das noch mit reinfließen zu lassen, auch noch diese Essenz für mich besser rauszuholen, das ist das Letzte, was noch fehlt. Aber ansonsten bin ich durch diese Push-Up-Notifications und diese ganzen schnellen Nachrichten, die aus der Welt kommen, schon, das ist mein Input und mit dem arbeite ich.
Lass uns mal über Podcasts sprechen. Wie viele Podcasts hast du schon mitgestaltet oder bei wie vielen wirkst du mit?
Das bleibt immer ein großes, mystisches Geheimnis. Weil,
wir lüften es heute, bitte.
Weil die Leute, und das ist mir auch immer bei dem, was ich da mache, auch immer total wichtig zu betonen, ist ja alles in Bubbles passiert heute. Und ich habe zum Beispiel ein Format im Fußball, das sogar mehrere, die unregelmäßig passieren, die kriegst du nicht mit, wenn du nicht mal mir im Fußballfeld folgst. Es ist aber ganz süß, dass natürlich ursprünglich die Menschen mich als den Hip-Hop-Journalisten oder den Hip-Hop-Content-Creator, Geschichtenerzähler wahrgenommen haben. Ich jetzt auf der Straße aber mindestens genauso oft angesprochen werde für Fußball-Content oder für NFL-Content.
Aber die kennen dann nur diese Seite, meinst du?
Die wissen manchmal nicht, dass ich Hip-Hop-Journalist bin. Die wissen nicht, wer Nico Backspin legacy-mäßig ist. Aber die kennen mich als Nico aus Bundesliga bei Rocket Beans seit 10 Jahren. Da bin ich auch schon 7, 8 Jahre oder so mittlerweile.
Und findest du das angenehm, dass sie dann nur diese eine Seite kennen?
Ich bin ein riesengroßer Freund davon. Es gibt ja auch Diskussionen darüber oder vielleicht auch Argumentationen so. Aber wir sind doch alle nicht nur für eine Sache da.
Nee. Das ist meine Ausgangsbasis, auch dieses ganze Thema Hip-Hop. Wir kommen ja von A bis B dazu, davon. Und ich glaube auch, wir haben ja so viele unterschiedliche Facetten auch als Mensch, warum die nicht auch irgendwie ausleben.
Und so habe ich halt einfach viele Interessen. Und da ich ja schon vorhin erzählt habe, ich habe meine ganzen Interessen beruflich quasi mit eingewoben. Warum nicht ein Format dazu machen? Mein Bock ist, Content zu machen. Und ich habe Bock, ein Content-Piece über NFL zu machen. Dann mache ich das doch einfach. Und dass ich nicht der Experte bin, der jetzt die 4-3er-Defense oder die Tight-End-Situation von den Ravens erklären kann. Fair. Dafür hört ihr die 3 Stunden von dem Experten an. So, das ist nicht mein Job. Aber mit einem Journalisten gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir in 30 Minuten dir ganz kurz mitgeben, was du brauchst, damit du ein bisschen dabei bist, ein Gefühl für die Liga kriegst, am Wochenende dich vor den Fernseher setzen kannst und verfolgst und vielleicht noch ein bisschen schlau schnacken kannst, wenn du mit deinen Jungs unterwegs bist, dann habe ich meinen Job gemacht und so. Und so denke ich überall in allen Welten kreativ über Formatveränderungen nach. Mhm. Ich mache im Hip-Hop-Content zum Beispiel, mache ich gar nicht mehr so viel und auch nicht mehr so intensiv, weil ich im Moment nicht das Gefühl habe, dass das da zielführend ist. Das hat sich so ein kleines bisschen verändert. Deswegen stecke ich lieber gerne auch ein bisschen was von meiner Energie in einen Podcast rund um die Kleinfeldformate, so Baller League, Icon League, die es gerade gibt, weil es auch wieder mal ein anderer Impuls ist. Ja. Denn das ist das Dankbare an meiner Rolle und an dem Job, den ich habe, dass ich immer neue, freie, kreative Felder mir schaffen kann.
Du hast wahrscheinlich auch keinen Bock auf Routine und Wiederholung, ne? Du möchtest gerne auch neue Dinge explorieren.
Ich bin schon sehr, was bestimmte Punkte angeht, schon sehr auch, ich glaube, ich weiß nicht, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass ich aus Hamburg ganz wegziehen würde. Da bin ich schon sehr sesshaft. So. Und trotzdem gib mir ein fucking Flugticket und ich bin weg. Und dann gucken wir danach drüber nachdenken, wo es denn hingeht und was ich denn da machen soll.
Aber du hast deinen Heimathafen.
Genau. Den Anker habe ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das bleibt immer auch so. Und trotzdem ist, glaube ich, diese Flexibilität, die mir die Kultur beigebracht hat, die mich auch so vorantreibt und in Zweifel, toi toi toi, vielleicht auch die Dinge, die ich mache, ganz gut machen lässt.
Das ist schon fast ein Schlusswort, wenn wir nicht noch eine Kategorie hätten.
Oha.
Einen kleinen Fragenhagel, Nico.
Oha.
Wir springen mal rein. Ein Interview, an das du gerne zurückdenkst, das du geführt hast.
Ist ganz lustig. Die Frage wird mir oft gestellt, meine größten Interviews und so. Und die Leute erwarten dann immer, dass ich, keine Ahnung, das Flair-Interview erzähle oder ein Shindy-Interview, je nachdem.
Das würde jetzt hier total den Rahmen sprengen, aber ja, du hast viele geführt.
Ja, ich habe das mal über
4-stellig.
Ja, über 1000 Video-Interviews. Ich glaube 2000 Podcasts und so. Ich habe in meinem Leben sehr viel gemacht. viele Reportagen und davon ist eine. Also es gibt schon so ein paar Sachen. Ich muss auch sagen, so eine Hip-Hop-Doku, Back to Tape, das war schon sehr krass. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber weil es so ein ganz anderes Feld ist, das keiner erwartet, gebe ich Ihnen immer dann Arte-Doku über Bobby Wine. Bobby Wine ist Musiker, eigentlich Rapper aus Uganda und hat seit ein paar Jahren die Aufgabe, Staatspräsident zu werden. Gegen das Regime, gegen die Regierung, und er hat halt auch die Probleme, dass es dann doch ein totalitärer Staat ist, wo keiner seine Macht hergeben möchte und sie deshalb auch mit Gewalt gegen ihn und sein Team vorgehen. Mhm. Und ihn durfte ich mal für Arte, bin ich mal runtergeflogen und durfte ihn für Arte interviewen über die Gründe, warum er das macht und wie er es macht und sowas alles. Und ganz ehrlich, das ist ein anderes Moment, das ist eine andere Situation, das ist ein anderes Gespräch, da merkst du, dass es um mehr geht als B4, Album da, XYZ, bla bla bla, sondern da geht es um Menschen und dann auch wieder um die Power, die, und ich würde es auch so ein bisschen in Richtung Hip-Hop-Kultur packen, was das Power to the People bedeutet. So, deswegen ist das immer eine der Dinge, dass ich in diesem Kontext gerne erwähne.
Viva Con Agua ist ja auch aktiv, ne?
Ja, genau.
Oder gewesen oder immer noch?
Ich bin Stiftungsbeirat bei Viva Con Agua.
Siehst du? Das auch noch, ne?
Und das Ganze, ja genau, mein ganzes Leben auch schon Supporter, und immer wenn die Jungs anrufen, bin ich da und bringe mein Netzwerk mit. Und auch Uganda ist dann in Verbindung, da waren wir dann auch schon mal für Projekte.
Da gab es ja auch noch einen Song, Blue Uga, erinnere ich mich, mit Martin aus Rostock. Können wir hier mal in den Shownotes verlinken. Einen Menschen, den du gerne mal interviewen würdest.
Das ist schon...
Ich sag bewusst Mensch und nicht Musiker.
Ja, genau. Aber ich muss sagen, ich glaube, da bleibe ich immer bei Jay-Z. So,
was würdest du ihn fragen?
gut gecatcht gerade in der Sekunde. Das ist komplexer, weil es ist nicht diese eine Frage, so bin ich ja gar nicht. Mhm. Ich möchte Menschen verstehen. Mhm. Und das, was mich bei ihm wirklich interessiert, ist, so, was sind die Antriebe gewesen? Für welche Entscheidungen? Weil daraus kann man, auch ich, glaube ich, noch sehr viele Dinge darüber lernen, wie du, wenn die Tür zu ist, sie trotzdem aufmachst. Und das ist ja im Prinzip auch bis heute noch mein Daily Business. So, auch wenn ich jetzt mal hier in diesem Kontext mit Firmen, Unternehmen spreche, die noch nicht so viel mit Cultural Marketing zu tun haben, merke ich, wie diese Tür zu ist und man da noch dran rütteln muss. Wie kommt man durch diese Türen? Und ich glaube, da ist er einer der Persönlichkeiten, die das wie, also maßgeblich mitgeprägt hat.
Vielleicht klappt es ja nochmal irgendwann. Never say never. Darüber kannst du dich richtig aufregen. Wobei ich dich ja immer auch als ruhigen erlebe, aber ich bin mir sicher, es gibt was.
Ich bin calm. Ich reg mich wenig auf. Weil ich sofort meine Mechanismen eingreifen von Dinge, die ich nicht ändern kann, rege ich mich nicht drüber auf und sowas alles. Glas ist immer halb voll, immer nach vorne gucken. Und trotzdem glaub mir mal, wenn diese Idioten von Werder Bremen es nicht schaffen, dieses Ding da reinzuschießen. Ich habe in meinem Leben schon sehr viel gelitten mit Werder Bremen.
Da wirst du auch mal laut, ja?
Ja, da wär ich auch laut. Beim Tore schießen auf jeden Fall. Also doch, das ist besser geworden. Der Abstieg hat mich gebrochen, vor 3 Jahren war das war. Aber davor da hing schon mein emotionales Gesamtkorsett schon sehr, sehr fragil an Wochenendergebnissen von Werder Bremen. So, das war nicht gut.
Dein größter persönlicher Erfolg in deinem Job oder in deinen Jobs, die du bisher hattest?
Ach, weißt du, der größte persönliche Erfolg, den ich in meinem Leben hatte, der ist auf der privaten Ebene. Und auch alles, was ich beruflich mache, auch wenn natürlich mit so meinem Erscheinungsbild oder dem, was man von außen von mir sieht, es vielleicht anders wirkt. Mhm. Aber die Intention ist gar nicht das. So, ich bin gar nicht, deswegen bin ich kein Rapper geworden. Darum geht's gar nicht so. Mhm. Aber die größten Erfolge kommen auch aus dem beruflichen Strahlen ins Private aus. Und übers Private rede ich nicht.
Aber jetzt im Beruflichen so eine Sache, wo du sagst, geil, dass das geklappt hat?
Du, ich glaube, da ist es der Weg. Und wenn du dir überlegst, wir sitzen hier in diesem Haus.
Ist doch toll, ne?
Ich darf mich Managing Partner von Service for Culture nennen.
Fantastisch.
Und bin in dieser Welt gern gesehen auf den Bühnen, um über meine Welt zu reden. Ich hatte, guck mal, das ist vielleicht eine kleine süße Anekdote dabei. Ich war bei einem, ich glaube, der darf da nicht drüber reden, deswegen. Ich formuliere es jetzt mal so, ein Unternehmen, das so weit weg ist von meiner Kultur, wie du es dir nur vorstellen kannst. Und wir reden nicht von handelsüblichen. Das war wirklich sehr weit weg. Und da ging es um Impuls geben für Mitarbeiter. Und ich hatte eine Anfrage. Und dann ist es zu der Idee gekommen, ich erzähle einfach meine Lebensgeschichte.
Immer gut.
Ja, und ich habe in der Sekunde gemerkt, oder in dem Vortrag, in der Stunde gemerkt, plus, das war total lustig. Ich hatte eine Stunde gekriegt, 40 Minuten Vortrag, 20 Minuten Q&A. Daraus sind 40 Minuten Q&A geworden, weil die nicht aufgehört haben, Fragen zu stellen. Mhm. Das wiederum eine krasse Wertschätzung für mich und meinen Weg war und auch vielleicht für die Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Das war, also hier zu sein, brauchen wir nicht drüber zu reden, in diesem Raum zu stehen, das alles geschafft zu haben, das gehört zu dem Weg, den ich gemacht habe. Das war so ein krasses Add-on an der Seite, wo ich gemerkt habe, okay, ey, ich bin einfach nur Nico Becksmann, ich erzähle einfach nur meine Geschichten und meine Freunde, die mich seit 20 Jahren begleiten, ich bin immer noch der Gleiche. So, das klingt bescheuert und so, aber ja, ich bin immer noch der gleiche naive, neugierige Typ, der ganz einfach gerne neugierig nächste Geschichten erzählen möchte. Aber dann da zu sitzen vor so 300 Leuten, die alle nichts mit meiner Welt zu tun hatten, ich mache immer die Frage, da waren vier Leute, die Hip-Hop kannten, und denen offensichtlich meine Lebensgeschichte in ihrer Welt weitergeholfen hat. Ich glaube, wenn du von Erfolg redest, war das schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass. So. Hm. So. Das war mal Legacy-Spiegeln an einer Ecke, wo ich es vielleicht sonst nicht gemacht hätte.
Im Abseits.
Ja, genau.
Zumindest am Anfang. Darauf freust du dich in der Zukunft?
Wir waren ja dabei, dass Hip-Hop nicht mehr Jugendkultur ist, sondern dass es Mainstream-Kultur ist. Und ich freue mich genau darüber, weil es heißt, dass ich mit dem, was mich in meinem Kinderzimmer irgendwann mal angezündet hat, ich wahrscheinlich auch in der Zukunft weitermachen kann. Und weil es eben nicht mehr Jugendkultur ist, wir werden nicht mehr jünger. Gut, du bist Anfang 30. Genau. Ich Mitte, Ende 30. Ich weiß aber, dass das bis zu dem Punkt, wo ich aufhöre, mich das begleiten wird. Und es da sein wird.
Ja.
Und das ist schon... du kennst auch links und rechts um mich rum diese Leute, Jungs und Mädels, die irgendwann gesagt haben, Hip-Hop ist nicht mehr meins und ich rap nicht mehr. Und ich würde behaupten, die alle haben die Kultur nicht verinnerlicht. Weil wenn du sie verinnerlichst, dann stehst du auch, und das liebe ich, wenn ich in den USA bin, an der Hausecke.
Ist normal, ne?
Ein 70-Jähriger mit Kapuzenpullover, und egal wie arm oder reich der ist, und Timberland Boots und hört irgendwie einen Rap-Song und so. Und der ist alt, grau, so. Und ich weiß ja, geil. Ich habe mir immer so ein Wunschbild davon gehabt. Ich möchte gerne mal irgendwann als Opa, als alter Rentner so einen Stuhl haben, an dem ich mich an die Straße setze, dann am Tisch, und dann setze ich mich da hin und dann gucke ich mir die Welt an. Einfach nur so ein bisschen zu runter.
So, wo einer Social Club mäßig.
Genau. Und das halt mit einer Boombox und einem Wu-Tang-Tape und Kapuzenpullover und einer Kappe auf. Mhm. So. Da freue ich mich drauf.
Vielen, vielen Dank, Nico, dass ich heute bei dir sein konnte und dass du uns mal deine Welt aufgemacht hast. Viel Erfolg weiterhin mit eurer Arbeit. Sehr spannend. Wir tun das natürlich alles in die Shownotes. Schaut euch das mal an. Da geht einiges. Letzter Satz von dir vielleicht nochmal für alle, die hier zuhören. Also Leute, die mit Hip-Hop zu tun haben, Leute bestimmt auch, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Was gibst du uns heute noch mit zum Abschluss?
Oh, Ich hasse das. Weißt du, was ich gerade, und das hat nichts mit Hip-Hop zu tun, oder doch auch, es hat im Kern etwas mit Hip-Hop zu tun, aber die Leute da draußen, habe ich das Gefühl, vergessen das immer mehr. Hm. Wenn du siehst, wie sich die Gesellschaft immer mehr verzerrt, immer mehr, es ist immer hakeliger, Gräben aufgemacht werden. Eine Sache hat Hip-Hop mir beigebracht, dass ganz viele von diesen Dingen, über die heute diskutiert werden, eigentlich nichts ist, worüber du diskutieren solltest. Denn Hip-Hop ist als Raum das, egal Herkunft, Religion, alles ist egal. Entweder du bist cool oder du bist nicht cool. Zeig mir, wie cool du bist. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen heute wieder mehr dahin kommen. Denn das hat ja was mit Menschlichkeit zu tun. So. Zeig dich einfach als Person und sei ein cooler Mensch.
Be real.
Be real. Ja. Sei ein cooler Mensch. So. Versuch das mal zu sein. Und reflektier dich selber darüber, ob das, was du machst, cool ist. So. Und das kann jeder für sich individuell entscheiden, ob es dann über die alltäglichen Dinge geht, bis hin zu, wie du dich gesellschaftlich engagierst oder einfach mit deinen Mitmenschen diskutierst. So, seid menschlicher. Be real.
Perfekter Schlusspunkt, Nico. Danke dir.
Gerne.
Mach's gut, bis bald. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Nico Backspin. Folgt ihm mal. Ich packe euch selbstverständlich alle Links in die Shownotes. Auf LinkedIn ist er auch unterwegs. Auf YouTube, also eigentlich auf allen Kanälen, die es so gibt. Die bespielt er natürlich. Und wenn es euch gefallen hat heute, dann seid so gut. Geht in eure Podcast-App und bewertet
diesen Podcast mit 5 Sternen ist schnell gemacht und hilft enorm, denn wir wollen mit diesem Podcast weiter wachsen und ich habe noch viel vor, auch in 2025. Da brauche ich euch, ich brauche auch euer Feedback. Schreibt mir doch gerne mal über LinkedIn, über Instagram oder auch über meine Webseite gabrielrath.com. Dort gibt es auch nochmal weitere Infos zum Podcast und auch zu der Möglichkeit, hier an Bord zu kommen als Werbepartner oder Partnerin. Also nehmt da gerne Kontakt auf. Ich freue mich, von euch zu lesen. Lasst uns gemeinsam mal was Schönes auf die Beine stellen. Und außerdem seht ihr auf der Website, was ich noch so mache. Ich bin auch als Speaker und Moderator unterwegs zum Thema New Work. All das geht, komme ich gerne auch auf eure Veranstaltungen. Freue mich, von euch zu hören. Bis dahin, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.